Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Oh, Mäuschen. Oh, frierst du so?
Ja.
Kannst du das mal anfassen?
Oh, ja, das geht, ne? Ja. Aber es ist so kalt. Hm. Ne? Moin, ihr Lieben.
Moin, ihr Lieben.
Das ist doch nicht wahr, ne? Sag mal.
Schafskälte.
Ja, Schafskälte.
Sah meine Schafe aus. Schafskalt.
Echt, das ist echt kalt. Furchtbar, ne? Meine Herren.
Hätte auch fast gesagt, passt zu unserem Thema heute, ne?
Ja, das ist so kein schönes Thema.
So menschliche Kälte. Wir wollen über Rassismus heute reden.
Ja, irgendwie, wir haben uns irgendwie hin und her gequält. Wir hatten so viele schöne Themen. Aber irgendwie hat uns das die ganze Woche nicht losgelassen. Das ist so, wie soll man das mal nennen, was da in Amerika passiert, was ja auch bei uns teilweise passiert. Rassismus wirklich, da denkt man immer, das kann auch eigentlich nicht sein. In der heutigen Zeit kann doch das eigentlich nicht sein.
Nee. Und ich werde das Bild nicht los von diesem George Floyd, wie der da niedergedrückt wird mit dem Knie von diesem Arsch da, von diesem.
Ja, und ich finde es nur gerecht, dass die vier Polizisten jetzt angeklagt werden.
Ja,
aber
dieses so, das ist so, ah, also das ist, da fehlen mir auch die Worte. Und Reaktionen jetzt habe ich gestern gelesen, von Minneapolis da, von den Politikern. Es sind also jetzt keine Würgegriffe mehr erlaubt, also du darfst sie nicht mehr so behandeln. Und Polizisten sollen, wenn sie merken, dass ein anderer da solche schräfigen Sachen macht, dann muss er sie anzeigen. Also, und das sind jetzt auch Tränengas ist nicht mehr erlaubt und all so ein Kram. Und dann liest du auf der anderen Seite, was das Trampeltier, also Herr Trump, denn da wieder losgelassen hat, nach dem Motto, Floyd soll doch froh sein, wenn er von oben runter guckt, weil guck mal, die Arbeitslosenzahlen sind doch gesunken.
Und das kann er schon.
Also Leute, echt jetzt. Es gibt amerikanische Psychiater, die dürfen das eigentlich nicht, schon ein bisschen her, aber die haben eine psychiatrische Diagnose gestellt, was Trumps psychischen Zustand angeht. Und die waren nicht sehr positiv. Nicht sehr positiv.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. So. Aber ganz davon abgesehen finde ich, dass wir uns da wirklich Gedanken drüber machen müssen, weil auch hier Rassismus unterschwellig immer vorhanden ist und es mal immer wieder so aufschwappt. Und es gibt Feindbilder, es gibt Versuche und Meinungen gegen andersgläubige, anders aussehende Menschen, andere Hautfarben.
Ja.
Und das
hat da teilweise auch schon in der Schule.
Ja.
Also ich habe mit Lehrern zu tun und ich habe auch einen Bekannten, der ist türkischer Lehrer, der sagt, ich habe nicht nur Rassismus im Kollegium zum Teil, sondern auch noch was in der Schülerschaft zum Teil auch. Also das ist jetzt nicht dieses, wie es so ganz früher war, so nach der genetischen Wurzel, und es gibt jetzt den Übermenschen und es gibt den tollen Menschen und es gibt den niederwertigen Menschen. Das ist fast so ein kultureller Rassismus auch.
Ja, aber das sind die Wurzeln gewesen. Also allen Übels. Diese Idee, dass es wirklich Menschen zweiter Klasse gibt.
Das ist genau.
Dass es Herrenmenschen gibt. Dass es Menschen gibt, die über anderen stehen. Und das ist auch der Grund, warum das so angesagt ist, warum Menschen dann auch gern Rassisten sind, weil sie dieses Gefühl einfach so gern haben, dass sie über jemand anderem stehen. Darum sind ja auch bei solchen Parteien und solchen Sachen oftmals recht bekloppte, ich sage das jetzt einfach mal so, und nicht gerade sehr intelligente Menschen unterwegs. Ja. Die sind auch da unterwegs, aber es sind eben auch die, die nicht sehr viel nachdenken, weil sie einfach das Gefühl haben, sie stehen sowieso schon am Ende der Nahrungskette. Aber da werden sie nochmal richtig aufgewertet.
Wie immer. Darf ich das mal ganz unpsychologisch auf den Punkt bringen? Rassisten sind Schisser. Es sind Angsthasen. Ich habe eine Studie gelesen, es gibt oben im Gehirn, Achtung, Psychologie, einen Teil, der heißt Amygdala. Und das ist der Teil im Gehirn, der für Angst zuständig ist. Und man hat herausgefunden, dass wenn du sehr, sehr aufgeregt bist, wenn dein Herzschlag stärker ist, die Systole, also so nach oben geht, dass dann das an die Amygdala gesendet wird. Und man hat auch herausgefunden, dass in dem Moment, wo Versuchspersonen im Experiment, wo die ein Bild bekommen, wo sie entscheiden sollen, also ein schwarzer Mensch, ob dem eine Waffe oder ein Werkzeug zugeordnet wird, in dem Moment, wo das Herz sozusagen ausschlägt, die Amygdala aktiviert wird, dass sie dann eher dazu neigen, dem Schwarzen die Waffe zu geben. In einem entspannteren Zustand neigen sie eher dazu, dem Schwarzen eben Werkzeug zu geben. Also versteht ihr, das ist ein Zeichen dafür, wie Rassismus und all diese Sachen mit Angst eindeutig zusammenhängen. Psychologisch, aber auch physiologisch. Mhm. Finde ich sehr interessant. Auch im Umgang, auch bei der Polizei mit Straftätern, wie auch in Amerika. Du musst als Polizist, als Feuerwehrmensch, als Soldat oder sowas, du musst versuchen, deine Angst in den Griff zu bekommen. Weil in dem Moment, wo du ängstlich reagierst, passieren dann auch Sachen, dass Leute leichter eben zur Schutzwaffe greifen, dass Menschen umgebracht werden.
Na klar.
Fand ich sehr interessant auch.
Ja.
Und das hat jetzt nichts mit, auch das nochmal, ich muss es loswerden, hat nichts mit genetischen Wurzeln zu tun. Also vergiss es. Rassismus ist erlernt. Ja? Es gibt schon natürlich so ganz früher, dass man sagt, wenn jemand neu kommt, ich beobachte den, ich beurteile den, ist er freundlich, ist er nicht freundlich, kann ich ihm vertrauen, kann ich ihm nicht vertrauen. Das mache ich auch zum Teil an äußeren Merkmalen fest, so. Aber nicht, was jetzt die Hautfarbe oder so etwas angeht. Früher, zu Neandertaler Zeiten, der Spielraum, der Bewegungsraum war so begrenzt, die haben untereinander sich dann bekämpft, meinetwegen. Die haben dann verschiedene Neandertaler-Grüppchen gehabt, aber da ist keiner jetzt aus einem ganz anderen Erdteil plötzlich darüber gekommen.
Na, da waren die Kontakte ja, es war ja viel zu weitläufig. So,
genau.
Nein, man hat sich dann eher wirklich bekämpft, wie das auch Indianerstämme früher getan haben, um Ressourcen, um Wasser, um Mammuts,
genau.
Um Büffel, sowas. Also das hatte eher, aber trotzdem die Wurzel des Bekämpfens ist da und die Angst vor etwas Fremden, die ist auch da. Die ist zutiefst menschlich. Dieses Angst vor etwas zu haben, was ich nicht kenne. Und der Rassismus basiert darauf.
Ja.
Dass ich etwas, oder sagen wir mal so, Leute, die Anhänger finden möchten für ihre rassistischen Ideen, die bohren genau an dieser Stelle, die setzen genau bei der Angst ein.
Ja.
Dass Schwarze, Armenier, je nachdem, wo wir gerade sind, dass die, oder eben Muslims, gibt garantiert irgendwas, aber bleiben wir mal bei Schwarz und Weiß, dass die einem etwas wegnehmen. Oder wie in Amerika, dass diese grundsätzliche Angst vor Schwarzen irgendwie da ist, dass man sagt, also Schwarze begehen viel mehr Verbrechen. Und die Statistiken zeigen einem das dann vermeintlicherweise auch. Dabei muss man auch eben wissen, dass wenn die Polizei so ausgerichtet ist, wie sie ist in Amerika, dass sie dann auch gern mal eher einen Schwarzen festnimmt als einen Weißen. Und da auch eher, ja, und die Leute auch eher keine Jobs haben und eher ins Ausgedrängt werden. Ne? Genau.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du Schwarzer bist und du gerätst in eine Polizeikontrolle, dass du da umgebracht bist, ist wesentlich höher, als wenn du ein Weißer bist.
Ja.
Also gibt es auch da wieder, die führen ja genauso Buch wie andere dann auch. Also das gibt viele Beispiele, dass wenn bei einer Polizeikontrolle ein Schwarzer will dann seinen Führerschein aus seiner Jacke holen, dass sich dann schon ein Polizist bedroht fühlt und dann abdrückt, weil er war ja der Meinung, der würde jetzt die Waffe ziehen und ihn umbringen wollen.
Da siehst du wieder diese Angst davor, dass der nächste Schwarze, und ich weiß auch nicht, wie deren Erfahrungen sind, weil das ist ja zum Teil in diesen Städten wie Los Angeles, New York, ist es ja ausgesprochen gewalttätig.
Erzähl mal, du hast ja nun eine Zeit lang gelebt und gearbeitet in L.A., ne?
Also das war sowieso so lustig. Ich besitze ja keinen Führerschein, nie gehabt, habe ich nie angestrebt. Also das heißt, ich bin in einem Autofahrerland unterwegs gewesen, habe dort gearbeitet als Kostümbildner und Production Designer ohne Auto. Das ist für Amerika schon mal... Also nicht nachvollziehbar.
Nee.
Und dazu kam, dass ich dann in Los Angeles, in Hollywood, bei einem Filmprojekt gearbeitet habe und ich war morgens meist die einzig Pünktliche, weil ich mit dem Bus gefahren bin. Und man fährt einfach als Weißer in Los Angeles irgendwie nicht Bus. Nein. Das habe ich aber nicht gewusst. Woher sollte ich?
Das machen nur die Schwarzen, die Spanier
und ja,
die
genau.
Mexikaner. Also.
Ich habe da aber nicht nachgedacht, weil morgens, wir haben um 6 angefangen, da kann ich noch nicht mal ein Auge heben. Also ohne, da bin ich überhaupt noch nicht so weit. Und ich, also ich wäre auf diese Idee, da merkt man wieder den Europäer, auf diese Denke bin ich auch gar nicht gekommen. So richtig, das ist mir dann erst aufgefallen, als dann meine Kollegen da sagten, du bist wie? Ja, ich habe den Bus, das ist ganz praktisch hier, einfach den, ne, ich brauche bloß vor der Tür einzusteigen. Ich habe da in den Bergen gewohnt und dann rüber auf die andere Seite von Los Angeles, da praktisch Universal City, also wo die ganzen Studios sind, kann ich doch hier vor der Tür aussteigen. Das sind drei, ne, überhaupt kein Thema. Oder wenn ich in die Innenstadt zum Farmers Market würde oder so, da steige ich doch einfach im Bus, das ist doch ganz einfach. Was? Bus? Da fahren doch nur Schwarze mit und so. Ja, Mexikaner und so, Leute eben auf der Straße. Das sind die dir morgens den Kaffee servieren und.
Wolltest du da jemand blöds
angemacht
im Bus?
Ach was?
Oder hast du dich bedroht gefühlt?
Nein, ich habe geschnackt mit den Leuten.
Ja, geschnackt.
Ich habe ich hatte sogar ein kleines Hispania-Mädchen auf dem Schoß, so weil das so voll war. Und, ach was, überhaupt nicht.
Also warum keine Bedrohung, nichts.
Na wieso? Ich bin doch auch Ausländer, ich bin Deutscher. Ja. Na so what?
Oder haben die sich auch komisch angeguckt?
Ja, klar.
Was macht die große.
Weiß ja, aber eher so Interesse halber, wenn man so nebeneinander sitzt, so morgens schon mal so krumme Lummel und oder ich dann irgendwie so, oh, sie hat noch Zeit, einen Kaffee zu holen, oh, das hätte ich mal auch machen sollen, ich kriege die Krisen gar nicht auf. Das ist so ein, und dann, oh, so, wo kommen Sie denn hier, Deutschland, wir haben zur Arbeit, ja, ich auch, ich arbeite bei Starbucks oder was weiß ich. Ganz normale arbeitende Bevölkerung. Und das ist natürlich dann für die, die so im Filmbereich arbeiten und dann auch das Glück haben, davon vielleicht leben zu können oder ein bisschen Geld zu haben oder zur weißen Mittelschicht oder Oberschicht oder wo auch immer zu gehören, ist das undenkbar. Weil die steigen morgens in ihre Autos und gehen dann. Warum ist der Bus schneller? Ganz einfach, weil der Bus durch die Straßen fährt, durch kleine, normale Straßen. Die sind aber nicht halb so verstopft wie morgens die Highways. Nur musst du natürlich von den reichen Vierteln oder so dich dahin bewegen nach Studio City. Und das bedeutet, wo wir da gedreht haben zufällig, und das bedeutet, wenn die von Malibu oder irgendwo kamen, dass sie über den Stadtautobahn gefahren sind, weil es ist alles sehr weitläufig. So. Und ich saß nur in meinem Juckelbus da. Ne? Ich bin aber auch kreuz und quer durch Los Angeles damit gefahren. Ich bin ja nach Pomona, das ist ein ganzes Stück rausgefahren, weil in einem Kino lief der Akte X-Film. Ja, und ich war ja verrückt nach dem Akte X-Film und den wollte ich da unbedingt sehen, also bin ich im Bus gestiegen und dahin gefahren. Okay, ganz einfach. Weshalb
ist nur, was mir jetzt schon klar wird, du bist ein kommunikativer Mensch, du bist ein offener, du bist ein neugieriger Mensch. Und du hast eigentlich nie Angst vor Menschen, ne?
Ja.
Also solange du schnacken kannst, bist du so. Und das ist schon mal, ich würde so gern, dass wir über dass es alles scheiße ist mit Rassismus, da sind wir uns alle einig. Aber ich würde so gern versuchen, welche Wege gibt es da raus? Also wie kann man, was kann man tun? Und was du in L.A. gemacht hast, schnacken, mutig sein, neue Erfahrungen machen, mit dem Bus, mit der Bahn, wie auch immer. Okay, wir haben Corona, weiß ich, aber normalerweise neugierig sein und auf andere Leute auch zugehen. Also bei Annika ist es so, wenn du mit Annika einkaufen gehst oder irgendwo unterwegs bist, es dauert aus dem Grund, weil Annika immer was zu erzählen hat. Mit anderen Leuten.
Ja.
Und je mehr, und du hast nun wirklich keine Vorurteile.
Nee. Nö. Das kommt aber
außer gegenüber wertigem Psychologen vielleicht.
Ja, natürlich. Aber das heißt nicht, dass ich unvorsichtig bin und das heißt auch nicht, dass ich nicht glaube, dass der Mensch auch, dass es auch bösartige Menschen überall gibt. Also wir wollen mal festhalten, überall. Es gibt genauso weiße Verbrecher wie schwarze Verbrecher gibt. Es gibt genauso Türken, die etwas Schlimmes verbrochen haben oder auch nicht, genauso wie es das bei Schweden oder Schotten oder Deutschen gibt. Das ist überhaupt kein. Das hat
es gibt
mit der Haarfarbe, mit der Hautfarbe nichts zu tun.
Es gibt keine genetische Veranlagung.
Dafür. Überhaupt nicht, so. Gar nicht.
Und wenn du dir jetzt mal auch da wieder anguckst, also das war jetzt L.A., also Kontakte mit anderen. Wenn du dir Fußballspiele, ja, nehmen wir doch mal.
Ja,
wir beide haben zwar keine Ahnung vom Fußball, aber guck dir eine normale Fußballmannschaft an. Multikulti vom Feinsten. Ja. Da wird nur noch unterschieden und das ist auch dem Menschen da im Stadion, dem Fan auch egal, woher der jetzt so kommt. Hauptsache, der spielt gut und der schießt gute Tore. So.
Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch, die heutigen Fußballmannschaften sind ja praktisch eine Länderkarte. Also geht doch kreuz und quer durch wunderbar, alle ja. Nationalitäten.
So, und das ist auch gut so. Und die müssen irgendwie, die kommen auch miteinander klar. Müssen sie auch. Also das wäre also eine Möglichkeit, jetzt Richtung Ausweg. Mhm. Wenn du Bock auf Sport hast oder du hast Kinder und der Junge will oder das Mädchen spielen auch gerne Fußball, die wollen gerne Fußball spielen, dann mal hin da, weil du wirst da durch den Sport, kommst du automatisch mit allen möglichen Leuten in Kontakt, egal woher die kommen, das ist toll. Guck dir Bands an, guck dir Orchester an, Multikulti, ohne Ende, egal, Hauptsache du kannst gut spielen und du bist gut in deinem Instrument oder du kannst gut singen. Ist doch wurscht.
Ja, aber dahinter steckt ja die Angst auch bei vielen Menschen, wenn wir zu viel Multikulti haben, dass dann das Deutsche verloren geht. Oh Gott. Und das ist immer der Moment, wo ich dann sehr wütend werde, aus dem einfachen Grunde zu, was ist denn Deutsch? Mhm. Und dazu gehört für mich zum Beispiel die Sprache. Es gehört die Literatur dazu, die Kunst, die Kultur. So, und dann unterhältst du dich mit so manchen Menschen, der dieses Argument führt. Der hat aber keine Ahnung von Goethe. Der hat noch nie irgendeine Mozart-Oper gehört. Belesen ist er auch nicht. Was genau ist denn für ihn das Deutsche? Mhm. Also warum dann nun so unbedingt Deutsch sein? Was ist es? Will er nur beim Grillen jetzt kein farbiges Gesicht sehen? Oder was genau verstehe ich da nun drunter?
Da kommt auch schon wieder dieses, ich bin ja besser als andere.
Und das
oder
ist das
die deutsche
Problem.
Kultur. Oder
Ich glaube, bei Rassismus ist das Problem, oder das Schlimme am Rassismus ist, dass diese Idee, ich selber bin mehr als jemand anderes, es gibt Menschen zweiter Klasse und ich stehe darüber, das ist so bestrickend. Ja. Sodass also jeder... Ich sage das jetzt mal ganz, ganz doof, aber jeder Bekloppte und jeder nicht gerade gut ausgebildete Mensch in seiner Dusseligkeit dann wirklich denkt, siehste, wenigstens hier bin ich noch ein bisschen mehr, das pinselt ihn so.
Ja.
Und das ist das Gefährliche, finde ich, an der ganzen Geschichte.
Ja, absolut.
Weil das gibt es nicht. Was denn?
Deswegen ist Rassismus was für dumme Leute, für ängstliche, dumme Leute. Ja. So. Auch das wieder wirklich, also das ist einfach so, wenn du einigermaßen gebildet bist und dich auch ein bisschen auskennst, dann bist du neugierig und das meine ich eben. Auch wir, also wir beide sind, Annika und ich sind nun in unserem Leben auch bestimmt, wenn man es zusammenrechnet, wie viele Jahre unterwegs gewesen? Oh, weiß ich nicht, also richtig viel. Und waren immer neugierig und wir waren in Ecken der Welt, wo wir waren da, absolut, sowas von Ausländer. Mhm. 89 mit einmal quer durch China.
Lange Zeit.
Und das war okay. Wir haben uns selten bedroht gefühlt. Manchmal so ein bisschen.
Ja klar, natürlich.
Ja.
Als Frau alleine ich in muslimischen Ländern und all solche Sachen, klar. Aber trotzdem.
In Vietnam, als du da mit Malaria da so rumlagst im Hotel und ich musste dann noch woanders hin ein Ticket besorgen, habe mir dann so eine Rikscha genommen und habe gesagt, da will ich hin. Hallo, ich war selten vorher in Saigon. Und deswegen bin ich irgendwo hingefahren und es wurde immer dunkler und immer blöder. Und hielt dann plötzlich an in einer Ecke, wo lauter Rikscha-Fahrer waren und dann wollte er sehr viel Geld von mir haben. Ja, ich bin ziemlich groß und so und ich habe ihm auch ein bisschen mehr Geld gegeben, aber ansonsten bin ich dann abgehauen. So. Aber das sind Ausnahmen gewesen, also wenn ich mir überlege...
Aber das hat ja nichts mit Rassismus zu tun.
Nein.
Das macht der italienische Taxifahrer auch.
Warst du noch in Rom? Ja, unser Hotel war eigentlich 10 Minuten vom Bahnhof weg und da ist mit uns eine halbe Runde
gestattet. Er wollte.
Ja, nicht mit Annika.
Nein, das ist gut, wenn man vorher den Stadtplan anguckt.
Das hat nichts mit Rassismus zu tun.
Das ist einfach, das ist Touristen ausnehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, also das habe ich ja vorhin gesagt, Verbrecher oder miese Leute gibt es in allen Schattierungen.
Ja.
Das darf man ja nicht damit verwechseln.
Ja.
Es ist so ein geschürter, gelernter Hass auf irgendeine Gruppe, auf eine Hautfarbe oder auf eine Religion. Und das geht nicht. Mhm. Na? Es gibt einen schönen Satz von Nelson Mandela dazu. Mhm. Den habe ich mal aus dem Internet gesucht. Mhm. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen mhm. wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Mhm. Hass wird gelernt.
Ja.
Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Mhm. Denn Liebe ist ein viel natürlicheres Empfinden im Herzen eines Menschen als ihr Gegenteil.
Habe ich auch schon mal gepostet. Für ja. Liebe ist ein sehr viel natürlicheres Empfinden als Hass. Mhm. Wenn wir jetzt mal wieder auf unsere Bindungsforschung zurückkommen, das Baby, als es wenn es schlüpft, braucht dieses Gefühl von Geborgenheit, von Wärme, von Zuwendung, also von Liebe. Liebe ist da mhm. die erste Emotion, die ein Mensch im besten Fall erstmal empfindet.
Mhm.
So, und Mutter oder Vater dann genauso. Hass kommt erst sehr viel später. So.
Ja, das wird wirklich gelernt.
Das wird musste gelernt.
Auch die Umgebung.
Also von daher hat er wirklich recht. Also Liebe.
Also das Baby liegt nicht in seinem Körbchen und hasst dich.
Wenn es schreit, dann hat es Hunger oder die Windeln voll oder ist ihm langweilig, keine Ahnung. Ja. Es wird dich nachher hassen, wenn du nicht vernünftig reagierst. Mhm. Dann, aber auch da ist
Hass.
Nein, auch nicht. Dann wird es eher, und das ist das Fatale, dann wird es eher sagen, ich bin nicht liebenswert, ich
Richtig.
Bin nicht gut genug,
genau.
deswegen kümmern sich nicht so.
Das muss, das
Hass
geht wirklich.
Ist gelernt.
Ja.
Und zwar und durch Vorbild und durch Erziehung ganz, ganz viel.
Mhm.
Und durch dieses, wenn ich selbst mich minderwertig fühle,
mhm.
Alfred Adler, ein alter Psychologe, hat eben vom Minderwertigkeitskomplex auch gesprochen.
Mhm.
Der hat gesagt, Menschen heißt sich minderwertig fühlen. Es gibt Menschen, die fühlen sich wirklich sehr minderwertig und polieren, wir sagen es nochmal, polieren ihr niedriges Selbstwertgefühl auf, indem sie sagen, auf einem künstlichen Podest, ich bin doch irgendwie was Besseres, ich bin doch toll. Und wenn ihr die Leute, ich bin auf was Besseres, ich bin so toll.
Mhm.
Und wenn du dir manchmal so anguckst von rechten Gruppierungen, AfD und Co., wenn die Menschen da so anfangen, über Flüchtlinge zu schwafeln mhm. und wie schlimm und wir können doch nicht alle aufnehmen und diesen ganzen Schwachsinn.
Ja, die Waffengewalt so an der Grenze gegen
so,
Kinder,
genau.
gegen Kinder vielleicht nicht. Dabei haben wir jetzt, finden wir doch raus, oder ich habe die Zahl jetzt vergessen,
mhm.
welch riesengroßer Anteil an Minderjährigen eigentlich unter diesen mhm. Flüchtlingen sind. Es
mhm.
kann doch nicht wahr sein, dass wir so über Jugendliche, junge Leute sprechen.
Und das war vor Corona, das heißt, die Kassen waren, wie wir jetzt ja sehen, richtig voll.
Mhm.
Und wir reden da im Vergleich zu dem, was jetzt rausgehauen wird, von einem Pups, von einem Bruchteil.
Ja.
Und da wurde schon gesagt, ja, ob wir uns das leisten können.
Ja, und dann haben wir die Zahlen gesehen, dass, und wie viele Menschen haben freiwillig gespendet und sich, also das aus heutiger Sicht ist das so albern gewesen.
Ja.
Ja, ganz toll.
Also der Weg raus aus dem Rassismus oder am besten gar nicht jetzt rein in den Rassismus besteht in der Neugierde auf andere Menschen. Besteht da drin, erstmal Leute überhaupt kennenzulernen. Und da muss man gar nicht viel reisen. Das heißt auch schon, wenn wir in Hamburg sind, in bestimmten Stadtteilen, da ist viel Multikulti, dass man sich da auch mal vielleicht in ein Café setzt oder in ein Restaurant setzt und man denkt, oh, die Speisen kenne ich ja gar nicht, das ist interessant. Ich probiere es mal aus, mal gucken.
Aber das ist alles immer noch so ein bisschen wie gucken im Zoo, ne?
Findest
also
du?
Ja, so wir gucken mal so ein bisschen.
Ich weiß nicht, also ich finde so eine Atmosphäre, das hatten wir auch damals in Hamburg. Es gab da so Cafés,
ja, klar.
So ein afghanisches Café quasi, und die haben so einen tollen Kardamom-Tee gehabt und so. Ich fand diese Atmosphäre so heimlich.
Mhm.
Oder denk an unseren Lieblingsitaliener auf dem Kiez, wo wie schön, fast familiär.
Ja.
Wie schön. Also da denke ich mal, oh ja, das hat so.
Ich weiß gar nicht, warum es das noch gibt, das Piceno. Das war lustig, weil da kochte Mama und so richtig, das war grandios. Da wurde ordentlich Italienisch gesprochen und so.
Oder genauso mal dieses Restaurant im Terzetto.
Mhm.
Ne? Viele Grüße. Also du hast das Gefühl, das sind so Freunde, fast du gehörst mit zur Familie so.
Und gerade über gekommen. Jahre, wenn man immer wieder, also auch andere, ja, wie gerade in Hamburg gibt es so viele Ecken, aber das ist es nicht alleine. Also dazu gehört schon, dass man mit Menschen auch lebt und arbeitet. Und
auch das.
Und ich meine, das ist doch alles durchsetzt.
Ja.
Sind wir ja viel auf dem Lande. Da ist vielleicht der Anteil an Schwarzen oder so ein bisschen geringer.
Oh ja, ja.
Wirklich? als jetzt in einer Großstadt wie Hamburg.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob sich das dann auf dem Lande in Deutschland dann mehr verlustiert oder ich habe keine Ahnung.
Du noch, jetzt gar nicht in Deutschland, Annika und ich waren ja sehr viele Monate, wenn nicht Jahre unseres Lebens oben in Norwegen auf den Lofoten. Und da war mal ein Bild, da wurden dann auch Boat People wurden dann auch auf die Lofoten dann zum Teil gebracht. Flüchtlinge aus
Vietnam früher.
Aus Vietnam, aber auch
jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Flüchtlinge aus anderen Ländern. Und das ist natürlich irgendwie für so einen, für einen Schwarzafrikaner irgendwo nördlich des Polarkreises gelandet zu sein. Das ist natürlich, als wenn du einen Eisbären irgendwie in den Kongo versetzt. Das ist absolut tödlich.
Und das war ganz merkwürdig. Und das war auch eher ein bisschen ausländerfeindlich und eher sehr abgegrenzt. Und
natürlich. Ich meine, wir als Deutsche haben schon Probleme, in irgendeiner Form Kontakt zu Norwegern aufzunehmen und aufzubauen. Auch das dauert über Jahre. Und, ne? Und wir können noch ein bisschen die Sprache trotzdem alles nicht so einfach. Und jetzt stelle ich mir vor, du wirst mitten aus einem heißen zentralafrikanischen Staat flüchtest du und
du
machst
flüchtest,
und tust
weil
dein politisch Leben bedroht ist. Oder nichts mehr zu essen oder wie auch immer und und landest dann auf den Lofoten. Da ist dir die Schönheit der Landschaft auch nicht bewusst und so. Das ist schon eine traurige Angelegenheit. Das sah so traurig aus. Und ich kann mich erinnern, dass wir in Ålesund standen. Da hattest du dich in einer Klinik vorgestellt, um mal zu gucken, wie das ist, als Psychologe in Norwegen zu arbeiten. Und wir saßen in unserem Auto und hatten uns einen Salat geholt und den haben wir im Auto verzehrt. Und während wir da saßen, haben wir auf die Straße geguckt. Und es ging eine sehr, sehr schöne äthiopische Frau, weißt du, so schmal, wunderhübsch, auch im recht fantasievollen Gewand, irgendwie die Straße lang. Und um sie rum war vor ihr und hinter ihr mindestens 5 Meter Abstand von Menschen. Und da schob sich so in dieser, davor und dahinter waren jede Menge Menschen, es war irgendwie vor einem Einkaufszentrum, es war viel los, und schob sich dieser Raum, dieser freie Raum um sie rum, mit ihr so mit. Ja. Das habe ich eine ganze Zeit beobachtet und habe gedacht, das, guck dir das an, das ist ja so seltsam. Ja.
Als wenn die ansteckend wäre oder...
Ja, keine Ahnung. Also das war auffällig. Ich glaube, das ist gar keinem aufgefallen. Aber wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Das ist...
Damit fängt es an. Das hat man Kindern früher... während der Kaiserzeit, was weiß ich, wann man das gesagt hat, 18. 19. Jahrhundert, in dieser Kolonialzeit, Sklavenzeit, daher rührt das ja alles. Ja. Die heutigen Probleme auch Afrikas, das rührt alles durch die Kolonialzeit noch eher. Und genauso auch die Schwierigkeiten in Amerika, dass man eben wirklich Schwarze aus allen möglichen afrikanischen Ländern entführt hat und sie dort als Sklaven gehalten hat. Damit hatte man schon dieses Modell, Schwarze sind zweiter Klasse. Ja. Das war in den Köpfen drin.
Kolonialzeit, ganz schlimm. Ich denke aber auch gerade, wo du sagst mit den Reisen, warst du noch in Vietnam zum Beispiel? In Vietnam ist es so, dass die Comics für die Kinder, dass da die Bösewichter immer große weiße Kerle mit Bärten waren. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, das wusste ich ja später, dass es bei den Comics so war, wenn das erste vietnamesische Kind oder die erste Schulgruppe, und ich komme da, gehe da so harmlos durch die Gegend, fotografiere ein bisschen und die sahen mich, was da für ein Geschrei plötzlich war und wie wirklich Kinder weinend weggelaufen sind von mir.
Putin.
Ja, so in der Richtung. Also auch da, wenn es so ist. Auch da sind es sind China diese Gelände in China auch,
Da weiß ich das immer noch. Aus China. Vietnam weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Aber China, ganze Arbeitsbrigaden, die sich plötzlich umguckten, eine ganze Gruppe von Frauen, die dann schrien, weil sie plötzlich eine Weißnase da sahen mit Bart. Und dann kamen sie alle angelaufen und dann wurde gezupft an den Haaren auf dem Arm.
Ja, ob das alles echt jetzt hier bei mir, ne?
Und da wurde aber auch gelacht. Also es war schon irgendwie, aber da war so ein vergnügliches Kennenlernen war dabei. Die hatten ja auch keine Scheu anzufassen und so weiter. Das meine ich. Ich hatte immer Spaß daran, etwas etwas anderes kennenzulernen. Ich bin ja auch so, also das kann man ja gar nicht laut sagen, aber ich habe ja so eine ganz seltsame Erfahrung als Kind damit gehabt, aus dem einfachen Grund, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, als kleines Kind, dass ich irgendwie über einem Schwarzen stehen könnte, aus dem einfachen Grund, ich hatte ja in Bilderbüchern und so hatte ich dann irgendwo, weiß ich nicht mehr, war eine Geschichte irgendwie auch über ein schwarzes Kind und so, oh, fand ich das toll. Und dann habe ich mich ja sehr viel mit anderen Ländern beschäftigt und schon als Kind ganz viele Fotobücher mir angeguckt und so. Und ich fand einfach schwarze Frauen so unheimlich schön.
Also richtig. Im Vergleich dazu, du als weiße Madel.
Ich habe immer gedacht, und, so, oh, und also ich habe immer so Rötungen und ich habe Pickel und nee, und ist das doof und ich mache das gar nicht leiden. Und guck mal, diese schönen braunen Augen und die hatten Locken und ich hatte diese langweiligen Spargel und das fand ich irgendwie so toll. Ich bin in diesem Gefühl aufgewachsen, selber, so ich für mich in den ersten, so was weiß ich, bis dann die Realität irgendwann einsickerte, dass ich eigentlich hinter dem zurückstehen würde.
Ja, minderwertig
bist. Ja, ja, weil ich habe gedacht, die haben alle, die sehen auch noch, auch später weiß ich, dass ich mal dachte, wieso ist die Frau, was, die ist wie alt und die sieht immer noch super klasse aus. Mann, in dem Alter sehe ich aus wie ein Plissé-Rock und der sieht immer noch super aus. Ich habe jetzt irgendwann mal bei Pinterest irgendwo ein Foto gesehen, das war so gegenübergestellt, Tina Turner mit 47 und mit 74. Und? Leute, großartig, ne?
Ich durfte mal Naomi Campbell von ganz dichten sehen. Boah. Aber stopp, ist das nicht auch schon, wenn wir so drüber
reden? Ja, habe ich ja vorhin schon
gesagt. Ist das nicht auch schon rassistisch? Richtig.
Das ist ja
also
auch,
ist das, wo man sagt, also Schwarze sind irgendwie
so länger, und so und so und so. Und so. Ja, aber das wusste ich als Kind ja nicht. Ne? Und das habe ich lange Zeit.
Das finde ich ganz süß, aber so diese Art zu sagen.
Ist genau dasselbe in andersrum. Na? Das ist doof.
Aber dann lieber in andersrum, als zu sagen, Schwarze sind doof. Türken sind doof, keine Ahnung.
Es geht. Wir müssen dahin kommen zu lernen, dass keiner zweitrangig ist.
Ja.
Diese kindliche, alle Kinder spielen miteinander, das müsste man irgendwie beibehalten können. Dass es nicht plötzlich dagegen geht, dass man keine Feindbilder aufbaut, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über Feindbilder. Dass man diese, bloß bei Feindbildern sind oft auch politische Aktionen und so noch ein bisschen mit dabei, die lernt man. Rassismus ist so etwas, das bekommt man so en passant so beigepubelt, das aber ist da sowas muss, aber da, unterschwellig. So. Ja,
aber da haben dann eben Lehrer, Eltern.
Gehören aber mit dazu. Feindbilder gehören mit zum Rassismus. Genau, so jetzt ist kannst du.
So, entschuldige. Aber dazu gehören dann eben Eltern, Lehrer, Verwandte, Freunde dazu, die dagegen steuern. Und die auch wirklich ganz bewusst, also auch selbst einen Austausch pflegen, egal wie. Ja. Kollegen mit nach Hause bringen, die weiß ich aus welchen Ländern auch kommen.
Ja, oder? Es müsste, aber nein, dass du ganz normal Freunde auswählst, nach dem Gesichtspunkt, mit wem, wer gefällt mir, mit wem stimme ich so. Oder habe ich eine Affinität, mit wem umgebe ich mich gerne, fertig. Ja. Es wirklicher, also eine wirkliche Gesellschaft, die keinen Rassismus hat, ist eine, die jetzt nicht extra befreundet ist oder extra jemand mitbringt, weil er jetzt so. Das ist ja das, was ich auch immer sage, eine wirkliche Emanzipation müsste eigentlich auch ohne Quotenfrauen auskommen und so weiter. Also das eigentlich, dass es von vornherein eine tolerante Stimmung gibt, in der jeder akzeptiert wird, der mir persönlich gefällt und in der jeder abgelehnt wird, der sich der jetzt eben sich strafbar macht. Ja. Egal, ob er jetzt grün getupft ist oder wie auch immer. Ne?
Trotzdem, also nochmal dieses bewusst, du hast vollkommen, ich stimme dir in einem zu. Ich weiß, als ich klein war, meine Mutter hatte eine Kollegin, die war, ich glaube, verheiratet mit einem Inder. Zumindest war sie sehr indienaffin und war auch da. Und die kam zurück und hat dann einen Touch Mahal praktisch als wie nennt man das so, als Figur, also als so.
Oh, mit so Beleuchtung? So,
weiß ich jetzt.
Ich kenne die Dinger auch mit Beleuchtung, so. Finde ich total scharf.
Und hat viel von Indien auch erzählt. Ja. Und sie sah auch, fand in meiner Erinnerung, nicht die Leute, ist lange her, ich fand, sie hat auch so einen kleinen indischen Touch gehabt.
Mhm. Bestimmt, weil sie gerne auch so kleidete.
So, oder so. Also es war sehr cool. Und ich fand es sehr aufregend. Mhm. Also sehr spannend. Ist ja auch sehr und ich weiß von dir, von deiner Tante, die ja leider nicht mehr lebt, dass die doch sehr Japan-affin war.
Die hatte eine echte japanische Kimonos und so, sowas. Und die hat mir einen Obi geschenkt.
Genau, und die hat dich doch eigentlich angefixt, auf was Japan angeht.
Natürlich. Ne? Und wie?
Das heißt, du musst auch als Kind, aber auch als Erwachsener, egal wie, du musst Anregung finden. Das, wie so alles im Leben. Ne? Also, und das gilt auch für die Neugierde auf andere Kulturen, auf andere Menschen. Du musst angeregt werden. Und da musst du dir einen Schubs geben und sagen, ich gehe da mal hin. Ich schnack mit denen, ich rede, ich esse das Essen, was haben wir alles schon gegessen in unserem Leben. Du musst nicht alles mögen, aber du probierst es. Du gehst in einen indischen Laden oder afrikanischen Laden und guckst mal, was haben die da im Regal? Das kannst du
nicht machen. Naja, aber du kannst ja auch mal in deine Umgebung gucken, denn unsere Gesellschaft ist der nächste Ausländer nicht weit.
So.
Oder zumindest jemand, der jetzt irgendwie andersartige Wurzeln hat oder sowas, ne? Also für mich war das immer vollkommen normal. Mhm. Die beste Freundin meiner Schwester war Türkin, ist immer noch Türkin, Gott. Mhm. Und die Mutter war die beste Freundin meiner Mutter, war mit einem Türken verheiratet. Und nach dem Tod der Mutter ist Meryem so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen die meine Ziehschwester geworden.
Mhm.
Und mit der fühle ich mich seit Kindheit oder seitdem sie... Gott, die ist 8 Jahre jünger als ich. Hm. Oder neun Jahre. Hm. Seitdem fühle ich mich also verbunden, als sie mit meiner Schwester zusammen eingeschult wurde. Seitdem ist sie in unserem Leben. Das ist ganz normal. Ja. Ein ganz normaler Teil. Hm. Ja, da habe ich nie drüber nachgedacht. Oder das ist einfach so. Hm. Natürlich haben wir uns mal über den Koran auseinandergesetzt. Natürlich hatten wir auch mal verschiedene Ideen. Aber es liegt daran, dass wir verschiedene Ideen hatten. Und nicht daran, dass sie jetzt so oder ich so oder keine Ahnung was. Das ist doch...
Ganz genau.
Das hat doch überhaupt nichts... Das ist völlig belanglos, das. Ne? Also an dieser Stelle viele Grüße an meine kleine Maria.
Es gibt in der Sozialpsychologie einen Begriff, der heißt Implicit Bias, also implizierter Bias. Das bedeutet, deine unbewussten, implizierten Vorurteile, die du hast, die aufzuspüren. Und in dem Moment, wo du selbst merkst, wieso denke ich jetzt, dass der irgendwie anders ist oder gefährlich ist oder mir irgendwas nicht gefällt, dass du da im Kopf ein Stoppsignal hast und sagst, sag mal, wieso? Aus welchem Grund hast du dieses Vorurteil jetzt? Also sich dessen bewusst werden und dann versuchen, da so einen Realitätscheck zu machen. Ist das wirklich so?
Aber den zum Beispiel, dieses Bild haben ja viele Amerikaner nicht. Mhm. Die haben ja automatisch dieses Bild, im Dunkeln abends im Schwarzen auf einer Straße begegnen, ist einfach erstmal per se gefährlich.
Ja.
Das ist drin. Das ist durch die Geschichte drin. Das ist einfach durch die Art, wie damit umgegangen wird, noch heute, durch die Politik, ist das einfach drin. Und das haben die so, wie heißt dieses wunderschöne Wort, was du da hast, das ist so bei denen implementiert, wirklich.
Implicit Bias, ja.
Das ist so bei denen, das ist schon bei den Kids drin.
Und wird natürlich durch so ein Verhalten von Trump noch verstärkt,
klar. Ja, überhaupt von der ganzen Gesellschaft, ne?
Genau. Also vorsichtig, ne? Ob Amerika oder Deutschland oder sonst was, wo Politiker, Entschuldigung, plötzlich sagen, der ist gefährlich, generell.
Ja.
Oder diese Gruppe oder sonst was. Ausländer sind gefährlich.
Toll.
Ausländer raus, so diesen ganzen Kram. Vorsichtig gegen ansteuern. Und ich sage zum 10. Mal, wenn mir das persönlich am wichtigsten ist, in dem Moment, wo du einen Menschen aus einem anderen Kulturkreis, wenn du dem begegnest, wenn du mit dem Kontakt kommst und du merkst, oh, der ist nett oder der ist interessant.
Ja,
der
das ist ein Mensch wie du und ich.
So siehe an, der sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber ist so, und selbst das ist interessant, dann hast du schon mal ein Stückchen Rassismus bekämpft. So, in diesem kleinen Rahmen. Und der größere Rahmen muss natürlich politisch, muss natürlich auch entsprechend sein, klar.
Weil man natürlich, wenn man anfängt, rassistisch zu denken, dann ist ja ein großer Teil Angst mit bei.
Ja.
Und man ist so leicht lenkbar.
Mhm.
Weil du hast ja immer diesen, den, ne? dass du sagen kannst, die und die nehmen dir das weg. Mhm. Das heißt, es wird schön verschleiert, mhm. wo eigentlich das wahre Übel liegt. Mhm. Oder du bist ganz leicht manipulierbar.
Weil die Lösung so nah ist. Und das jetzt nochmal auch psychologisch. Angst und logisches Denken geht nicht zusammen. Na, unser Amygdala da oben, wenn die regiert, weil eben Herzschlag und mhm. alles Stresshormone kommen, werden hochgefahren, du wirst nicht mehr vernünftig denken können. Du willst nur noch Kampf oder Flucht haben. So. Und dadurch gibt es wie in Amerika und auch woanders dann eher die Tendenz Richtung Kampf. Das heißt, dem haust du was auf die Nase, bringst ihn womöglich um.
Und ich meine,
aus Angst.
Aus Angst, ja, ja. Reine Angst. Also es wird mir was weggenommen oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Ne? Ich meine, wir, gerade wir Deutschen mit unserer Nazi-Vergangenheit, wir müssen doch so vorsichtig sein.
Ja.
Und das so hinterfragen. Ich meine, dass dieses riesen, dieses unfassbare Elend, diese irrsinnige Geschichte des Zweiten Weltkriegs, dieser Hitler-Wahn, dieser ganze Irrsinn mit diesen Millionen von Toten, eine unglaubliche Zahl, die ich immer wieder verdränge, aber sie liegt irgendwo bei 35 bis 60 Millionen. Also je nachdem, wer rechnet oder wie auch immer. Und selbst wenn es nur 3 gewesen wäre, völlig egal, es ist so unfassbar, einen ganzen Kontinent in Schutt und Asche zu legen, nebst anderen Schauplätzen, das kommt bei Rassismus bei raus.
Oh ja.
Und bei der Idee, ich bin was Besseres als andere. Das heißt, ich mir kann der. Kein Mensch erzählen, dass eine Ideologie, die darauf basiert, auf diesem Gedanken, dass das einen guten Ausgang hat.
Nein, nie.
Das haben wir nun ganz anders gesehen. Einmal drüber nachdenken.
Ja. Punkt.
Ja. Und deshalb möchte ich in meiner Umgebung keinen Rassismus. Nein. Ich will ihn einfach nicht. Wir haben Freunde durch alle Hautfarben durch. Wirklich. Und sind froh und glücklich mit diesen Menschen, die wir kennen. So. Jeder Einzelne ist uns absolut lieb und teuer. Und ob nun alt oder jung oder auf dem Land oder weiß der Teufel wo, das ist die Unterschiedlichkeit. Und das sind Menschen, die wir mögen, die aus unterschiedlichsten Ecken kommen, die zu uns passen oder zu mir oder dann zu dir. Also wir haben ja nicht immer automatisch die gleichen Freunde. So, und das finde ich gut so. Und ich möchte absolut in meiner Umgebung nicht rassistische Gedanken erleben. Nein.
Da werde ich auch ganz schnell sehr schmallebig, die schmeiße ich auch raus.
Das möchte ich nicht.
Also wenn in dem Moment, wo man da auch nicht mehr irgendwie argumentieren kann, wenn es in diese Richtung geht. Ich habe ein Recht darauf, mich mit den Leuten zu umgeben, die, na, ich diskutiere gerne, ich setze mich auch gerne auseinander, aber nicht mit verbohrten, dummen, blöden
Rassisten. Also ich empfinde mich selber auch eher so als Weltbürger. Ja. Als jetzt, als unbedingt, ich habe gerne deutsche Wurzeln, weil ich vieles in Deutschland und an toll finde. Das ist angefangen bei der Sprache. Ich finde, ich mag gerne deutsche Klassik, ich liebe deutsche Komponisten. Es gibt viel Musik und Theaterstücke und ich weiß nicht was alles, die ich wunderbar finde. Ich finde eben die Sprache zum Ausdrücken vieler verschiedener Emotionen wunderbar. Aber es hält mich nicht unbedingt. Also das kann bei mir auch irgendwie im Pass könnte auch stehen, was weiß ich, grüne Tupfenfrau mit Vorliebe für deutsche Sprache. Auch gut. Aber ich mag zum Beispiel auch, andere Sachen. Ich mag auch andere Sprachen. Das hat damit gar nichts zu tun. Also es ist einfach, ich empfinde mich eher als Weltbürger. Und ich glaube, in einer globalisierten Welt wie heute wäre es anstrebsam, dass viel mehr Menschen sich so fühlen. Weil es wichtig ist, dass wir über den Tellerrand gucken und nicht nur immer feststellen, so, ich bin hier und ich bin nur deutsch. Mein Gott, noch mal guck in der Wohnung rum. Jedes vierte Teil kommt aus China.
Und so, der andere Teil kommt aus Schweden.
Jo. Ja, und das ist in China oder Taiwan gefertigt.
Ach so, ja.
Von einem schwedischen Möbelhaus mit internationalen Designern. So. Na, großartig. So what? Und die andere Hälfte kommt irgendwie, ist denn aus anderen Ländern, ja, irgendwie. Dann guck, machst du einen Kleiderschrank auf, denk doch nicht, dass du deutsche Mode drin hast. Nee, das kommt aus Bangladesch und hat dann irgendwie ein dänisches Modehaus. Also das ist doch Blödsinn zu tun, als ob wir uns hier abschotten und nur Deutsch und so weiter, ne, gar nicht. Alles ist, ob wir Stoffe haben, die aus von China über Thailand bis sonst woher kommen, aus Indien hauptsächlich. Mhm. Unsere Mode, die kommt hauptsächlich aus Indien und aus Bangladesch und China. Also was soll's? Das ist, und das ist weltweit. Wo genau fängt denn das da jetzt an? Also
so. Nein, ne? Finde ich schön. Also da stimme ich mit ein. Weltbürger finde ich gut.
Ne?
Weltbürger mit deutschen Wurzeln.
So. Ja, irgendwie so.
Nein, ist. Aber tatsächlich, wenn ich mir überlege, ich habe mich in so vielen anderen Ländern so dermaßen wohlgefühlt.
Ja.
Also das Gefühl von wirklich so Heimweh, dass sie, oh, und jetzt möchte ich unbedingt
das war berühmte eher so
Schwarzbrot oder so. Mh.
Ja, es war eher nach so bestimmten Essen manchmal, ja, so. Weil man dann wieder Janker drauf hatte. So, aber
nee.
Oder wenn man mal eine ganze Runde irgendwie nur Schreckliches zu essen bekam. Aber ja. Da auch das haben wir überall erlebt. Natürlich. Und das ist ganz egal, wie der Standard in den Läden dann war. Du konntest in Amerika genauso beschissen essen.
Und ich
habe
in Deutschland bei Dreharbeiten Sachen gegessen müssen.
War auch nicht so duftig. Nee. Also das ist genau das, meine ich. Es gibt es überall. Du hast überall die gleichen Tendenzen, nämlich überall da, wo Menschen sind. Ich glaube, der Moment, Rassismus hört auf in dem Moment, wo du aufhörst, Rassen zu sehen, sondern anfängst, Menschen zu sehen.
Oh, das ist ein schöner Satz.
Das ist ein Annika.
Das ist ein Annika. Ja. Den merken wir uns, ne, ihr Lieben. Den merken wir uns. Sag doch mal, Rassismus hört da auf, wo man
aufhört, Rassen zu sehen und anfängt, Menschen zu sehen.
So. Den will ich jetzt einfach so stehen lassen.
Na, genau.
Und den machen wir jetzt.
Das habe ich mal einfach jetzt so gesagt.
Hast du so, ne? Du bist eine kluge Frau.
Ja, ich weiß. Ich bin nicht. Ganz klug. Ja, ich sehe nicht nur gut aus, sondern ich bin auch noch total.
Jetzt kommt wieder der Manfred in dir. Der Manfred in dir.
Der Manfred in mir, siehst du, da habe ich auch keine Vorurteile gegenüber der Rasse der Ratten. Ne? Bin ich auch.
Manfred kommt nächsten Mittwoch wieder und ich soll mal spoilern.
Er hat sich verliebt.
Manfred hat sich verliebt.
Ja, mehr sagen wir aber dazu jetzt nicht. Nein.
Nicht
nein.
Den Namen?
Malaika.
In Malaika hat er sich verliebt.
Er hat sich in Malaika verliebt.
Mhm. Aber dazu nächsten Mittwoch ab 16 Uhr.
Die kleine Nachbarstochter. Ja. Dazu Mittwoch mehr.
Okay, in dem Sinne, schönen Sonntag, ihr Lieben.
Das wünschen wir euch auch.
Schreibt uns gerne. Denkt dran, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn ihr uns bewerten könnt, irgendwo auf iTunes, auf YouTube,
Finden wir auch richtig toll.
Finden wir alles toll. Mhm.
Esst heute mal irgendeinen oder trinkt einen indischen Tee oder
einen chinesischen. Oder geht zum Chinesen, genau.
oder sowas. Nein, ich denke mal, wir haben alles Mögliche heute von uns gegeben. Vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken.
Jo, teilt sie uns mit.
Oder findet eben was ganz anderes. Also, Teilt uns das auch mit. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören. Mhm. Und wir wünschen euch einen schönen Start morgen in die neue Woche. Wir freuen euch nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt Psychologen
beim Frühstück. So. Ja. In dem Sinne, komm, du hast noch Tee.
Ich habe noch Tee. Ja. Und ich habe heute Morgen, gab es bei uns so Röllchen gefüllt mit Rhabarber, Erdbeermatsche und Vanillecreme.
So, das Röllchen muss in das Röllchen.
Ja, genau. Okay, ihr Lieben. Also bis dann. Tschüss.